Wer den Staffelstab zu lange festhält, bremst im Zweifel genau die Menschen aus, die das Unternehmen in Zukunft tragen oder führen können.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und heute ist es ein bisschen anders als sonst. Wir haben keinen externen Gast, sondern Dr. Jörg Schwall und ich schauen gemeinsam auf ein Thema, das für viele Unternehmen gerade zentral wird. Was macht Führung heute eigentlich wirksam, gerade in einer Zeit, in der Rollen sich verändern, der Veränderungsdruck steigt und gleichzeitig die Nachfolgefrage in vielen Unternehmen drängender wird? Jörg, schön, dass wir dieses Thema, das dir ja so wichtig ist, heute gemeinsam besprechen. Ich freue mich sehr. Hallo Jörg.
Ja, danke Jessica. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich finde das Thema wirklich top aktuell, weil es in der Praxis, das bekomme ich ja beinahe täglich mit, ganz viele Unternehmen gleichzeitig beschäftigt, auch wenn sie es nicht immer offen so formulieren. Viele sprechen über Transformation, viele sprechen über Wachstum, viele sprechen über Fachkräftemangel oder KI, aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, ne, landet man sehr schnell bei zwei grundlegenden Fragen. Nämlich, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich wirklich und wer trägt künftig Verantwortung?
Aber bei diesen beiden Fragen ist es so, dass sie ja wahrscheinlich eher oder häufig getrennt behandelt werden, auch wenn sie eigentlich eng zusammengehören, oder?
Ja, viele Unternehmen behandeln Kompetenzentwicklung als so, ja, wie soll ich sagen, HR-Thema und Nachfolge als Thema für irgendwann später. So. Und in Wahrheit gehören die beiden Dinge mitten in die Führungsarbeit.
Ich würde sagen, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Also wenn Unternehmen über Wettbewerbsvorteile sprechen, dann denken viele zuerst natürlich an Produkte, Technologie, an das Kapital, vielleicht auch an Marktanteile und Prozesse. Aber viel seltener fällt das Wort halt Kompetenz. Warum ist das aus deiner Sicht denn so ein Denkfehler?
Ich denke, weil Kompetenz vielen Organisationen immer noch unterschätzt wird. Und oft auch viel zu eng verstanden wird. Also häufig wird Kompetenz automatisch mit Fachwissen gleichgesetzt. Ein ganz typisches Thema. Also hat jemand Erfahrung, kennt jemand die Branche, hat jemand schon mal eine ähnliche Rolle gehabt? Das sind natürlich wichtige Punkte, aber das reicht ja nicht aus. Denn am Ende entscheidet sich Wirksamkeit im Unternehmen nicht nur daran, was jemand weiß, sondern auch daran, wie jemand mit Komplexität umgeht zum Beispiel oder wie jemand führt, wie jemand Entscheidungen trifft, wie Probleme gelöst werden oder wie Konflikte bewältigt werden und wie Menschen in Bewegung gebracht werden. Das ist ganz entscheidend. Genau dort entsteht die eigentliche Umsetzungskraft.
Das heißt, Kompetenz ist deutlich mehr oder deutlich wichtiger als Qualifikation?
Ja, absolut. Also wenn man etwas sauberer trennt, dann sprechen wir im Grunde über Wissen, Können und Verhalten. Das sind so die drei Themen, die Kompetenz ausmachen. Oder im Angelsächsischen formuliert man das Knowledge, Skills and Competencies. Und gerade in Führungsrollen ist das Verhalten oft auf der Punkt, an dem sich entscheidet, ob jemand nur formal geeignet ist oder tatsächlich Wirkung entfaltet.
Ja, weil Verhalten dann einfach in der Praxis auch spürbar wird.
Ja, Verhalten spürt jeder im Unternehmen. Also ob jemand Orientierung gibt oder Verunsicherung erzeugt, ne? Oder zum Beispiel, ob jemand Entscheidungen trifft oder Entscheidungen aufschiebt. Ganz übliches Phänomen, ja. Ob jemand Konflikte ausspricht oder ihnen ausweicht, ne? Dann wird das so unter den Teppich, den berühmten. Und ob jemand Menschen entwickelt oder klein hält. Und das ist eben nicht nebensächlich, sondern häufig der eigentliche Unterschied zwischen guter und ja, mittelmäßiger Führung.
Das heißt einfach ganz klar, auch wenn zwei Personen können auf dem Papier halt ähnlich stark aussehen, aber in der Realität halt auch wirklich komplett unterschiedlich dann wirken oder sein.
Das erleben wir ja als Personalberater ständig. Also zwei Kandidaten haben vielleicht gute Stationen in ihrer Karriere durchlaufen. Beide haben Führungserfahrung, beide kommen aus dem passenden Umfeld. Aber der eine schafft Vertrauen, der gibt Richtung, entwickelt Menschen, stabilisiert ein System. Gerade in unsicheren Zeiten, wie wir es ja jetzt in der Bauindustrie definitiv erleben, ne? Oder in der Automotive auch. Ne? Und der andere ist fachlich ordentlich, aber erzeugt Reibung, bleibt unklar oder überfordert seine Umgebung. Aber auf dem Lebenslauf sieht man das nur bedingt. Ne? In der Praxis ist der Unterschied enorm.
Also würdest du dann schon sagen, dass Kompetenz irgendwie nicht so ein weicher Begriff ist, sondern wirklich ein harter Wettbewerbsfaktor?
Ich würde sogar sagen, Kompetenz ist heute in vielen Unternehmen einer der meisten unterschätzten Wettbewerbsfaktoren überhaupt.
Wenn du Führungskompetenz strukturieren müsstest, welche Felder sind denn für dich da besonders wichtig?
Ja, Jessica, ich würde das in drei Felder gliedern. Results, Business und People, zu Deutsch, also erstens Ergebnisorientierung, zweitens unternehmerisches Denken und Entscheidungsstärke und drittens die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen, zu entwickeln und Veränderungen zu führen. Diese drei Felder greifen ineinander. Gute Führung ist nie nur eins davon.
Okay, du hast drei genannt. Dann würde ich sagen, wir gehen die doch einfach mal Stück für Stück durch. Fangen wir doch mal mit Punkt 1 an, Results.
Also Results/Ergebnisorientierung heißt nicht nur einfach Zahlen liefern. Ne? Natürlich gehören Ergebnisse dazu, aber es geht um mehr. Es geht um Ambitionen, es geht um Leistungsanspruch, es geht um Fokussieren auf das Richtige. Es geht um Lernen und Weiterentwicklung, um ein klares Bild davon, wohin ein Bereich oder ein Unternehmen eigentlich will. Also gute Führung setzt nicht nur Ziele, sie erzeugt Zugkraft.
Wunderbar, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu dem zweiten Bereich, Business.
Unternehmerisches Denken im besten Sinne. Das heißt nicht, dass jeder Unternehmer werden soll. Also viele suchen ja, ich brauche unternehmerische Typen in meinem Unternehmen. Ganz offen gesprochen, das funktioniert nicht, denn wenn wir unternehmerische Typen haben, dann sind die bald weg und gründen ihr Unternehmen. Also wir brauchen unternehmerisch denkende Menschen, also Menschen, die Problemlösung, Entscheidungsqualität und solides wirtschaftliches Verständnis, Verantwortung und die Fähigkeit haben, das große Ganze zu sehen. Mhm. Das sind die Typen, die wir brauchen. Also viele Veränderungsprozesse stocken nicht, weil die Menschen nicht genug engagiert werden. Sie stocken, weil die Probleme nicht sauber definiert sind, Prioritäten nicht klar gesetzt sind und Entscheidungen nicht rechtzeitig getroffen werden.
Würdest du auch sagen, dass man dass ihr das auch sehr häufig erlebt, auch bei euren Kunden, dass sehr viel diskutiert wird, aber zu wenig entschieden wird oder dass das grundsätzlich so ein Problem ist?
Jetzt muss ich antworten wie mein Anwalt, das kommt so ein bisschen darauf an, ja. Also wer ist zusammen? Ja, wenn man sich Teams anschaut auf der oberen Führungsebene, dann hast du natürlich sehr viele analytische Entscheider da drin. Und das ist sehr viele ähnliche Charaktere. Und das führt natürlich ganz oft dazu, dass um die Wahrheit gerungen wird, anstatt das Problem erstmal genau zu lokalisieren. Ja, also das ist der Effekt, den ich meine.
Ja, wunderbar, Jörg. Dann würde ich sagen, der dritte Bereich noch, den hast du People genannt.
Ja, der wird oft als, wie soll ich sagen, der weichste Bereich betrachtet, ja. Ist aber in Wahrheit häufig der schwierigste. People heißt eben nicht nur freundlich sein und ein gutes Klima schaffen, ne? Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, schwierige Gespräche zu führen, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten und vor allen Dingen Talente weiterzuentwickeln und Menschen durch Veränderung zu begleiten, ne?
Du hast ja selber auch viel Führungserfahrung, Jörg. Wenn du auf deine eigenen Erfahrungen schaust, wo siehst du denn bei Führungskräften am häufigsten die eigentlichen Kompetenzlücken?
Also wenn ich zu dem Thema angesprochen werde, dann fällt mir immer ein Erlebnis in meiner Karriere ein. Ich war junger Geschäftsführer und bin sozusagen Career Changer gewesen, also kein Kaufmann, kein Jurist. Und mein Vorgesetzter im Vorstand war Controller. Und ganz oft ist das so, dass die Controller so in ihrer Zahlenwelt leben, aber der konnte richtig gut People. Und der hat dafür gesorgt, dass ich das, was mir fehlte, noch dazu lernen durfte. Das war damals natürlich eine Belastung, weil ich war mal eben 6 Wochen dann in St. Gallen, dann 6 Wochen in Fontainebleau oder so und musste mein Business trotzdem noch machen. Aber was ich damit sagen will, sehr häufig entscheiden sich die Dinge an der Schnittstelle zwischen Business und People. Also fachlich und operativ sind viele durchaus stark. Sie kennen ihr Geschäft, ihre Produkte, ihre Abläufe. Aber sobald es komplexer wird, sobald Unsicherheit dazukommt, sobald Prioritäten hart gesetzt werden müssen, oder Menschen wirklich mitgenommen werden müssen, dann zeigen sich Lücken. Und ich habe wirklich die Lücken aufgezeigt bekommen und konnte sie auch füllen. Und da bin ich meinem ehemaligen Vorgesetzten heute noch sehr dankbar für.
Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkreter machen, wie diese Lücken sonst noch aussehen können?
Ja, um einfach ein paar Beispiele zu nennen, die ich auch in meiner Karriere erlebt habe. Jemand ist fachlich brillant, kann aber nicht verständlich führen. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass der beste Verkäufer dann zum Vertriebsleiter wird. Ne? Also so. Und dann merkt man auf einmal, dass jemand da an seine Grenzen stößt. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Oder jemand ist sehr beliebt, aber nicht klar genug in Richtung Konsequenz und Entscheidung und wird durch seine Beliebtheit in eine Führungsposition hinein protegiert und scheitert dann an einem Change-Prozess. Ne? Manche können gut analysieren, aber schlecht priorisieren. Ne? Also sie haben eine Top-Analysefähigkeit, aber dieses in den Kontext bringen zu dem, was ist für das Business wichtig, fällt dann halt schwerer auf. Und dann gibt es wieder andere entscheiden zwar, aber ohne ihr Umfeld mitzunehmen. Und das kenne ich aus vielen Trainings, die ich früher gemacht habe, auch als Typologe. Wenn man also viele Führungskräfte in einen Raum setzt, dann bringen die zwar Top-Konzepte auf den Plan, ja, weil die halt sehr smart sind, sehr schnell im Geist sind, vergessen aber die menschliche Komponente ganz schnell und verpassen dann die Gelegenheit abzuprüfen, ob das Team mitzieht, der Betriebsrat mitzieht oder der Kollege mitzieht, wie auch immer. Oder die Familie zum Beispiel. Also da gibt es diese emotionale Ebene, die dann oft verloren geht und daran scheitern viele Projekte. Ne?
Das heißt aber eigentlich, dass sozusagen Veränderung liegt dann offen, was vorher vielleicht verdeckt war.
Unter stabilen Bedingungen kann man Schwächen gut kaschieren. Ne? Also du kennst bestimmt den Spruch, solange wir Geld verdienen, lässt man uns in Ruhe. Ne? So, wir sind weit weg. Ne? So nach dem Motto. Unter Veränderungsdruck tritt sehr schnell zutage, wer wirklich führen kann und wer eher verwaltet. Und dann zeigt sich auch, ob jemand Orientierung geben kann, ob jemand Komplexität reduzieren kann, ob jemand bei Widerständen standhält und ob jemand zugleich menschlich anschlussfähig bleibt.
Würdest du sagen, das ist dann auch der Grund, warum manche Transformationen einfach trotz guter Strategie dann ja wirklich auch teilweise zäh verlaufen?
Ja, denn Veränderung verlangt ja meistens beides. Wirtschaftliches Denken auf der einen Seite und echte Führungsfähigkeit auf der anderen Seite. Und wenn eine Führungskraft nur eine Seite beherrscht, dann wird es eben dann auch schwierig, ne?
Also lass uns doch mal beim Thema Veränderung bleiben. Viele Unternehmen investieren ja sehr stark in neue Prozesse, neue Strukturen und Technologie und natürlich auch in KI. Aber was beschleunigt Veränderung tatsächlich, Jörg?
Ja, gutes Thema. Also aus meiner Sicht wird oft unterschätzt, dass Struktur oder Technologie allein schon Veränderungen erzeugen können. Natürlich braucht es beides, aber Geschwindigkeit steht nicht einfach dadurch, dass man ein neues Tool einführt oder dass man ein Organigramm unterzeichnet. Ja. Geschwindigkeit entsteht durch Klarheit, durch gute Entscheidungen, eine nachvollziehbare Roadmap, also einen soliden Plan und dann offene Kommunikation und vor allem durch Menschen, die den Wandel tragen können.
Also auf jeden Fall ist Change ganz klar letztlich Führungsarbeit.
Ja, Change ist nicht nur ein Projektmanagement. Change ist Führungsarbeit und zwar jeden Tag. Das ist also, ich spreche ja ganz viel mit Kandidaten und dann sprechen wir über deren Führungskompetenzen und dann wird ganz oft das Mitarbeiterjahresgespräch bemüht. Ja? Ich sag's mal so, ja. Und dann sage ich, hey, Moment mal, also es geht darum, eine gemeinsame Richtung zu entwickeln, Sinn zu vermitteln, Ressourcen klug einzusetzen und das Tagesgeschäft mit dem Wandel auszubalancieren und die Kompetenzen früh genug aufzubauen. Und das ist Führung, die für die Veränderung gebraucht wird.
Das heißt, man muss die Fähigkeiten aufbauen, bevor es wirklich schmerzt, ja?
Ja, das, du bringst es auf den Punkt, ja? Du bringst es auf den Punkt, genau.
Aber man sieht ja trotzdem oft das Gegenteil. Erst werden neue Rollen, neue Systeme und Prozesse eingeführt und dann wundert man sich, dass die Organisation nicht hinterherkommt.
Das ist meines Erachtens ein typischer Fehler. Es wird viel in Strukturen investiert, was grundsätzlich richtig sein kann, ja. Aber wenn die verantwortlichen Führungskräfte nicht in der Lage sind, Orientierung zu geben, mit Unsicherheit umzugehen und Menschen wirklich durch die Veränderung zu führen, dann bleibt vieles an der Oberfläche. Das hat man ganz oft, wenn man sogenannte Restrukturierung, das heißt Kostenanpassung, man nimmt Mitarbeiter raus, steigert die Effizienz, investiert in neue Technologie. Ja, dann entsteht Unsicherheit. Wie geht man mit der Technologie um? Dann entsteht Unsicherheit. Bin ich der Nächste, der seinen Arbeitsplatz verliert? Ja, und damit umzugehen, da darf man nicht an der Oberfläche bleiben. Ne? Also die eigentliche Engstelle ist oft nicht das Tool, sondern die Führungsfähigkeit dahinter.
Ich würde sagen, da sind wir eigentlich schon bei einem sehr spannenden Übergang, Jörg. Denn wenn Kompetenzen früh aufgebaut werden müssen, damit Wandel gelingt, dann gilt das natürlich auch für die Nachfolge. Und ich finde, du hast da ein sehr starkes Bild mitgebracht, und zwar den Staffelstab. Woher kommt denn dieses Bild?
Oh ja, das war vor kurzem, und zwar aus einem ganz persönlichen Erlebnis. Ich war mit der Familie im Osterurlaub und mit meinem Sohn fast täglich im Gym trainieren. Mein Sohn ist 20, 1,90 groß, 92 Kilo schwer, also ist gut unterwegs, und ich bin 62. So. Und ich war gefühlt bis dahin immer in den meisten sportlichen Disziplinen voraus. Aber im Urlaub gab es diesen Moment, ne? In dem ich sehr direkt gespürt habe, die nächste Generation kommt nach. Ne? Also das war schon sehr einprägsam, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, ist auch nicht immer ganz leicht, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Und weißt du, Jessica, das war im ersten Moment fast ein bisschen irritierend für mich und ist in Wahrheit aber etwas ganz Natürliches. Mhm. Ja. Irgendwann geht es nicht mehr darum, überall selbst vorne zu bleiben und der vermeintlich stärkste, schnellste, klügste zu sein. Irgendwann geht es darum, gut zu übergeben.
Das ist einfach ein super starkes Bild, weil dieser Staffelstab, die Übergabe, einfach absolut verständlich ist.
Ja, und wenn du dir viele Unternehmer oder viele Familienunternehmen insbesondere anschaust, aber auch viele erfahrene Führungskräfte, die verpassen manchmal den richtigen Zeitpunkt. Ne? Also Verantwortung schrittweise weiterzugeben. Und dabei ist genau das eine der wichtigsten Führungsaufgaben überhaupt.
Ja, dass man also nicht nur Selbstleistung erbringt, sondern auch dafür sorgt, dass ja andere relativ dann irgendwann, wenn es soweit ist, einfach übernehmen können und das leisten können, ne?
Gute Führung zeigt sich nicht nur daran, was heute funktioniert. Wir hatten das eben schon mal, ne? Genau. Und gute Führung zeigt sich irgendwann auch daran, ob nach dir etwas tragfähig weitergehen kann.
Es ist ja oft so, also ich meine, wir sprechen ja viel mit Unternehmen. Wenn man den Unternehmen zuhört, dann klingt Nachfolge ja oft so wie ein Ereignis. Irgendwann kommt der Moment, dann wird übergeben. Aber du sagst, du siehst das ganz anders, oder?
Ja, Nachfolge ist kein Ereignis. Nachfolge ist ein Führungsprozess. Wer Nachfolge erst dann aufruft auf die Agenda, wenn sie akut wird, ist meistens zu spät dran. Ne? Mhm. Denn eine gute Übergabe entsteht ja nicht in einem einzigen Moment. Ne? Sie entsteht über Zeit, durch Entwicklung, durch Vertrauen, durch Verantwortung auf Probe zum Beispiel, ja, durch gemeinsame Erfahrungen, wo sich dann Vertrauen aufbauen, und auch durch das bewusste Loslassen der bisherigen Führung.
Aber warum wird denn dieses Thema trotzdem so oft aufgeschoben? Weil es halt einfach so schwer ist und weil man sich noch nicht damit auseinandersetzen möchte, weil es halt auch sowas mit Endlichkeit zu tun hat?
Ja. Das geht in die Richtung, denke ich. Es fühlt sich erstmal unbequem an, ne? Wenn man so abgeben soll, weil Nachfolge immer auch etwas mit Loslassen, mit Rollenveränderung und manchmal auch mit Identität zu tun hat. Ne? So. Und wenn das dann wegfällt, dann tritt schon so ein bisschen psychologische Dunkelheit auf da. Ne? Und viele erfolgreiche Führungskräfte haben ihren Bereich, ihr Werk oder ihr Unternehmen über Jahre geprägt. Mhm. Da ist Verantwortung nicht einfach nur Abgabe, sondern auch Teil des Selbstbilds. Ne?
Ja. Warum sagst du, dass das unternehmerisch riskant ist?
Ja, also wer den Staffelstab zu lange festhält, bremst im Zweifel genau die Menschen aus, die das Unternehmen in Zukunft tragen oder führen können. Mhm.
Wenn wir beide Themen jetzt zusammenführen, dann könnte man sagen, gute Nachfolge setzt natürlich Kompetenzaufbau voraus, oder?
Ja, absolut. Nachfolge scheitert nur selten an Organigrammen. Sie scheitert auch nicht primär an Titelchen oder so. Sie scheitert viel häufiger daran, dass die Person formal zwar da ist, aber noch nicht ausreichend entwickelt wurde zum Beispiel. Also vorbereitet worden ist auf diese Aufgabe. Ne? Oder umgekehrt, sie wäre bereit, ist schon in den Startlöchern, bekommt aber nie eine echte Verantwortung. Also läuft immer so nebendran, weil die Vorgängerperson oder der Amtsinhaber nicht loslässt.
Das heißt, also es gibt diese zwei Risiken. Entweder ist jemand noch nicht weit genug oder jemand wird, ist längst schon da, aber wird klein gehalten.
Ja, zweimal yes. Beides ist problematisch. Ne? Gute Nachfolge braucht aus meiner Sicht drei Dinge. Frühzeitigkeit, Vertrauen und Loslassen. Frühzeitigkeit heißt nicht erst dann zu reagieren, wenn es drängt. Vertrauen heißt Verantwortung vorher schon schrittweise zu übertragen. Das ist eigentlich so der längere Part in diesem Prozess. Und loslassen heißt nicht aus Gewohnheit oder Sicherheitsdenken an Themen festhalten, die eigentlich längst in neue Hände gehören.
Ach, das Thema Loslassen, das kennen wir doch alle. So, das klingt aber erstmal einfach. In der Praxis ist das aber anspruchsvoll, oder?
Ja, weil es eine echte Führungsreife braucht, ja. Weil es ist leichter, jemanden klein zu halten und alles selbst zu kontrollieren. Und es ist meines Erachtens schwieriger, Räume zu öffnen, Fehler zuzulassen. Ja, das ist ja, wir sind ja alle so risikoscheu hier in unserem Lande, ne? Und Entwicklung auszuhalten und trotzdem Standards dabei zu setzen und zu sichern. Ne?
Ja. Jörg, wenn jetzt Unternehmerinnen, Unternehmer oder Geschäftsführer zuhören und sich fragen, was sie ganz praktisch anders machen sollten, wo würdest du denn anfangen?
Also ich würde mit vier Fragen beginnen. Meine erste Frage, wo könnten in meiner Organisation, in meinem Unternehmen in den nächsten Jahren kritische Nachfolgelücken entstehen? Also eine Nachfolgeplanung. Das ist eine Hausaufgabe, ne? So eine Fleißaufgabe. Zweitens, wer zeigt heute schon Potenzial für mehr Verantwortung? Das ist eine starke Führungsaufgabe. Und drittens, bekommen diese Menschen wirklich Entwicklung, Sichtbarkeit und echte Aufgaben? Das ist das Programm, die Talente zu entwickeln. Und viertens, verhalten sich unsere aktuellen Führungskräfte eher aufbauend oder eher festhaltend? Mhm. Also auch die brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ja, das ist komplex auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, man sollte weniger in Personen denken und wieder oder mehr an Kompetenzen oder? Oder kann man nicht wirklich jeder Person auch die Kompetenz beibringen? Und sucht man nicht eher die richtige Person? Ja.
Ja, also ich würde nicht nur fragen, wer kommt nach, sondern auch, welche Fähigkeiten diese Rolle künftig überhaupt braucht. Ja, weil morgen ist ja nicht heute. Also was brauche ich morgen an Fähigkeiten und dahin muss ich entwickeln. Braucht also auch wieder so eine Visionsstärke der oberen Führung. Denn die Zukunft ist selten identisch mit der Vergangenheit. Ne?
Du hast gerade schon mal die Führungskräfte angeschaut, sind die eher, oder gerade schon mal erwähnt, sind die eher aufbauend oder eher ja, festhaltend? Und da hast du gesagt, genau, dass man ja wenig oft über die zweite Führungsebene spricht, aber die ja auch total wichtig ist. Warum sagst du dies auch so mitentscheidend eigentlich?
Also das ist wieder so eine praktische Erfahrung aus meiner eigenen Karriere. Ja, also wenn man einen Businessplan verständlich an die nächste Ebene übersetzen kann und diese anzünden kann, Passion dafür zu entwickeln, dann geht da was voran. Wenn aber die mittlere Ebene den Businessplan in die Schublade steckt und es keinem mitteilt, dann kann man so viel Pläne haben, wie man will, da passiert auch nichts. Also die zweite Ebene ist in vielen Unternehmen der eigentliche Übersetzer zwischen Strategie und operativer Realität. Dort wird aus Richtung konkrete Umsetzung, und deshalb ist das wichtig, dort zeigt sich einfach oft, ob ein Unternehmen nachfolgefähig ist. Wenn dort starke Führungskräfte sitzen, die Ergebnisse liefern, unternehmerisch denken und Menschen entwickeln, und ich wiederhole mich jetzt hier, dann wird ein Unternehmen robuster, beweglicher und vor allen Dingen schneller. So. Ist ein Herzensthema, keine Frage.
Ja, das merke ich, ist total schön. Das heißt aber, du würdest sagen, Zukunftssicherung ist nicht nur eine Aufgabe der oberen Führung, sondern das ist komplexer und einfach, da muss man Hand in Hand gemeinsam dran arbeiten, ja?
Sehr vieles entscheidet sich in der Qualität der zweiten Ebene. Ja.
So, dann Jörg, dann lass uns doch mal zum Ende kommen. Wenn du die Kernaussage unseres Gespräches in wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, wie würde sie lauten?
Kompetenz und Nachfolge gehören untrennbar zusammen. Das ist das eine Takeaway. Unternehmen werden nicht zukunftsfähig, indem sie nur auf heutige Leistung schauen, sondern sie werden zukunftsfähig, wenn sie die richtigen Kompetenzen aufbauen, Verantwortung schrittweise übergeben und rechtzeitig die Menschen darauf vorbereiten, die morgen tragen sollen. So würde ich es zusammenfassen.
Und das können wir einfach mit diesem Bild so schön veranschaulichen, mit dem Bild des Staffelstabs.
Ja, genau. Denn wer den Staffelstab zu lange festhält, schützt nicht die Zukunft, sondern bremst sie. Und gute Führung zeigt sich irgendwann auch darin, ob andere übernehmen können, weil man sie rechtzeitig aufgebaut hat.
Sehr schön. Das war doch ein sehr schöner Schluss, finde ich. Vielen, vielen Dank, Jörg, für das Gespräch, für diesen Einblick. Und ja, hat Spaß gemacht und war total spannend.
Danke dir, Jessica. Es hat mir große Freude gemacht.
Wunderbar. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne. Und ansonsten stehen alle weiteren Infos unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss.